Der Mars ist, so könnte man es bezeichnen, unser Schwestergestirn. Er ist der einzige Planet in unserer kosmischen Nachbarschaft, dessen Oberfläche wir erkennen können. Auf den ersten Blick erscheint er der Erde sehr ähnlich. Er weist polare Eiskappen, ziehende weiße Wolken, heftig tobende Sandstürme, jahreszeitlich wechselnde Muster auf seiner roten Oberfläche und sogar einen 24-Stunden-Tag auf. Alles verlockend genug, ihn für eine bewohnte Welt zu halten. So war er für uns eine Art mythische Arena geworden, in die wir unsere irdischen Hoffnungen und Befürchtungen projizieren konnten. Der Mars war eine Welt der Überraschungen und Wunder. Und er ist es geblieben, obwohl oder vielleicht weil Menschen ihn bereits besucht haben.
In den 60er und 70er Jahren bekamen wir erstmals echte Bilder von der Marsoberfläche zu Gesicht. Diese Aufnahmen wurden uns von unbemannten Robotsonden zur Erde gefunkt. Doch viele Fragen blieben offen, denen nur eine bemannte Mission auf den Grund gehen konnte. Man beschloss, zwei unerschrockene Astronauten auf die 100 Millionen Kilometer lange Reise zu schicken.
Hi, I'm Corporal Timothy Rapnick, supervisor of NASA Astronauts Medical Testing Facility at Marshall Space Flight Center here in Huntsville, Alabama. I'm actually supervising the astronauts' technical testing here at Marshall Space Flight Center.
Sergeant Wesley D. Sikorsky zur Testphase.
Der bemannte Flug zum Mars stellt große Anforderungen an Mensch und auch an Material. Ein ausgeklügeltes Auswahlverfahren soll also sicherstellen, dass den Astronauten die Strapazen des Fluges also nicht zu viel werden, dass sie dem auch gewachsen sind. Im Falle der Atlantis Mars Mission, an der ich hier beteiligt war, wurden über genau 2 Jahre hinweg ständig Testphasen durchgeführt und es wurde erst einen Monat vor dem Starttermin die engere Auswahlliste bekannt gegeben und es werden verschiedene Sachen überprüft, zum Beispiel psychologische Tests. Man will ja sicher gehen, dass auf dem Flug zum Mars kein Kollaps stattfindet, dass hier auch mit Depressionen natürlich gerechnet werden muss. Es werden Tests des kardiovaskulären Systems durchgeführt. Es werden Tests durchgeführt in Hinblick auf den Start, in dem Fall hier natürlich eine Überprüfung, ob der menschliche Körper, der Körper des Testteilnehmers, überhaupt diesen hohen Erdbeschleunigungskräften gewachsen ist, die beim Start in die Erdatmosphäre auftreten.
I'm not very good at that. I've been knowing you, especially Colonel Blaha, for quite a long time. The mission that you're going to accomplish is my life work. I just want to express all I've done in the last 2 decades has given meaning to you by your voyage. I'm proud of that. I'm proud of the program, I'm proud of my modest contribution to it, and I'm proud of you, gentlemen. I want you to take this Bible with you, a personal gift. Good luck, gentlemen.
Thank you so much.
Laying down moon with both Cunningham and Leonard Mars Control. We have a 18-mile, 30-minute starting procedure. Everything is on schedule. Thank you very much.
Einer der heikelsten Momente der Reise war abgeschlossen. Der Start in den Orbit. Das Shuttle wurde in einer geostationären Umlaufbahn geparkt, um die Außenhaut zu warten. Warum wurde das getan, Sergeant Sikorsky?
Ja, diese Frage ist eigentlich sehr leicht beantwortet. Ich würde mal sagen, dass der Materialverschleiß beim Start in den Orbit doch sehr groß ist, beziehungsweise er ist nicht groß, aber er kann natürlich auftreten. Und aus diesem Grunde müssen wir da auf jeden Fall sowas wie eine extra vehicular activity durchführen. Sie sehen hier meinen Kollegen Moses B. Blaha, der mir hinten die Shuttle-Luke öffnet, damit ich sozusagen meinen kleinen Weltraum-Spaziergang durchführen kann, um hier sozusagen zu kontrollieren. Ich lege hier besonderen Wert auf kleine Risse, Abnutzungserscheinungen, denn auf dem Weg zum Mars können wir wirklich nicht mehr umdrehen. Wenn die Booster, die Final Booster mal gezündet sind, dann sind wir auf unserem Weg zum Mars und dann gibt es einfach 7 Monate kein Zurück mehr. Und hier dürfen wir uns einfach keine Fehler mehr leisten. Das könnte allen an Bord den Tod bedeuten. Ja, hier bin ich schon wieder drinnen reingestiegen. Ja, und hier ist wieder mein Kollege Moses B. Blaha. Und das Ganze ist abgeschlossen.
Am 9. Mai wurde die letzte Beschleunigungszündung vollzogen. Die Atlantis Mars war auf ihrem 7 Monate dauernden Weg zum roten Planeten.
Auf einer so langen Reise, wie wir sie zum Mars unternommen haben, gibt es natürlich notgedrungenermaßen ein Beschäftigungsproblem. Die Langeweile mit all ihren Konsequenzen ist in meinen Augen ein Hauptproblem solcher Unternehmungen, und es war auch für uns ein großes Problem. Die Mannschaft muss ständig genügend beschäftigt sein, damit keine Langeweile aufkommt. Man darf aber auch nicht mit Arbeit überfordert werden. Der Kosmonaut Wladimir Kowalinak hat einmal sehr richtig gemeint, dass die Arbeit und das Ausruhen im Weltraum also eine wirklich fundamentale Bedeutung bekommen. Dort sucht man ständig nach Beschäftigung, damit einem die Zeit schneller vergeht. Andernfalls bekommt man natürlich diese tiefe Einsamkeit in der Schwärze des Kosmos allzu sehr zu spüren.
My name is Linton Peltzer. I'm the executive manager here at the Mission Control Center in Houston, Texas, the headquarters of the National Aeronautics and Space Administration. Our task here is to keep control of the Atlantis Mars mission and always to stay in touch with Mo and we with our two astronauts who are just currently on their way to Mars.
Der Medienrummel rund um das Mars-Projekt war enorm. Newsweek berichtete, Mars, step on it. Mo and we make our dreams come true. Auch neue Medien wurden intensiv genutzt. Die NASA-Homepage bot brandaktuelle Informationen und Live-Bilder. Auf obskuren Seiten wie der Mars Fake Net wurde das Projekt als vermeintliche Ente entlarvt. Den Gipfel der Geschmacklosigkeit stellte aber diese Seite dar. Hier wurde versucht, durch plumpe Geschäftemacherei ans große Geld zu kommen.
Ja, hier vielleicht noch ein paar Bilder aus der Alltagswelt eines Raumfahrers. Ich meine, das mag jetzt für manche Leute ein bisschen lustig aussehen, aber ich meine, ich habe da kein Problem damit. Ich meine, auch wir haben natürlich einen Stoffwechsel und das geht im Weltall natürlich auch nicht anders. Also, ja.
Let me just briefly introduce you to the team. This is Second Flight Coordinator Lieutenant Didi Salomonsen. Didi is in charge of radiation control on the Van Halen scale, and right at the moment you see that he has not that much to do, because basically his task is to stay aware of all the radiation problems and troubles in the launching and landing phase. Didi.
Here at the moment there's nothing to do for our team, because the spaceship is on its way, and that we are waiting for the last phase of the mission, when we are targeting to begin the landing phase.
Pressekonferenzen gibt es bei jeder großen Mission, wenngleich es hier ein kleines Problem gab, nämlich die große Distanz. Das Licht, die Übertragung der Information, braucht 20 Minuten vom Schiff zur Erde. Das klassische Frage-Antwort-Spiel kann also nicht durchgeführt werden. Was aber sehr eindrucksvoll demonstriert werden konnte, ist die neue Technologie an Bord, die künstliche Gravitation. Hier wird ein Kugelschreiber fallen gelassen. Und tatsächlich, er fällt zu Boden.
Okay. Okay, here are two other key persons in my team here at the Mission Control Center at NASA, Houston, Texas. That's Roger Mandrake and Frank McLeary. As you can see here on the screen, Roger is right now monitoring the blood pressure of Lieutenant Wee Sikorsky on his mission to Mars. And everything seems to be okay right now, so we're looking forward to the landing that will be taking place in a couple of hours.
Of Atlantis Mars. I transmit to you the greetings of your American compatriots and of all the peoples of the Earth. You are so far away, that it takes the light 20 minutes to reach you. But not only the light, one could say the time. You live in a time distinct from ours. You live in the future, and with this you have conveyed us an apprehension. This moment has more than any other in the history of man made us realize that we are part of a planet, within a planetary system, which in turn is part of the universe. We are a small species, very often acting selfishly, but we are also capable of achieving something great. We know how narrow-minded we can be. Now you, the crew of Atlantis Mars, have shown us how magnificent we can be too. You have proved that we are able to reach our ambitious goals. You have shown us how we can surmount the last borders. We are a people with different skin colors, different religions, and different ideologies. Still, we are a whole. You are a marvelous crew. We are proud of you. Your achievement will forever go down in history.
Ich möchte Sie bitten, etwas zu diesen Bildern Stellung zu nehmen. Wie waren Ihre Eindrücke von der Marsoberfläche und welche Untersuchungen haben Sie dort durchgeführt?
Ja, das ist also sehr schwer zu beschreiben. Vorerst ist man natürlich vollkommen übermannt von diesen Eindrücken. Man steigt die Leiter hinunter, man setzt seinen Fuß auf einen fremden Planeten und man ist natürlich vollkommen euphorisiert. Ich kann das wirklich nicht in Worte fassen. Aber es kommt ein schneller Punkt, wo man erkennt, ich meine, man muss professionell denken. Wir haben einen ziemlich knapp kalkulierten Zeitplan gehabt für unsere Beobachtungen auf dem Mars. Wir haben auch ein ganz fix ausgerechnetes Rückflugfenster und wir hatten wirklich insgesamt nur wenige Wochen Zeit, um alle Experimente durchzuführen, um die seismischen Experimente durchzuführen, um Gesteinsproben zu sammeln, um eine sehr große Anzahl an Forschungen durchzuführen zum Thema, gibt es Leben auf dem Mars, biochemical stuff und so Sachen und wir haben sehr schnell erkannt, es muss weitergehen. Hier ist vielleicht sehr interessant zu bemerken, wir mussten hier, also eigentlich musste ich einen kleinen Abhang hinunterklettern, um da irgendeine Sonde anzubringen. Da ging es um Dichtemessungen im Marsgestein und solche Angelegenheiten. Es wäre jetzt zu kompliziert, das jetzt scientifically hier zu erklären, aber es war schon eine sehr brisante Situation. Ich bin runtergeklettert und habe mit diesem kleinen Driller hier in den Marsboden hineingebohrt und ihn dann dort befestigt und bin dann wie geplant wieder raufgeklettert. Beim Raufklettern hatte ich aber leichte Probleme mit dem Gleichgewicht. Ich bin dann ausgerutscht und hat mir das Schlüsselbein gebrochen.
Ich Ihre Erkundung des Mars beschränkte sich aber nicht nur auf die Landestelle in der Polargegend, sondern Sie waren ja mobilisiert.
Wir hatten ein kleines Marsgefährt dabei, das uns auch sehr zuversichtlich an sehr entlegene Orte gebracht hat. Wir haben das Valles Marineris besucht, wir haben Olympus Mons besucht, also der höchste Vulkan des Sonnensystems mit 28 Kilometern Höhe. Wir haben diverseste Gegenden besucht und also ich kann nur sagen, also unbeschreiblich schön war das alles und wir waren sehr, sehr berührt.
Nach dem geglückten Start vom Mars stand den Astronauten noch die beschwerliche Rückreise bevor. 9 Monate sollten sie noch unterwegs sein, aber mit jedem Tag kamen sie ihrer Heimat näher, jenem kleinen, blauen und wahrscheinlich wohl einzig bewohnten Planeten unseres Sonnensystems. Nachdem die Helden Amerikas, nein, der ganzen Menschheit, das kritische Manöver des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre bravourös absolviert hatten, stand ihrem Triumphzug um die Welt nichts mehr im Wege. Obwohl nun die Namen der Astronauten, die auf ihrer Reise zum Mars Mut und Tapferkeit bewiesen haben, in die Geschichtsbücher eingehen werden, muss unser Dank und unsere Anerkennung all jenen gelten, die zum erfolgreichen Gelingen dieser ersten bemannten Landung auf dem Mars beigetragen haben. Die Atlantis-Mars-Mission hat der Menschheit ein Tor zu den Sternen aufgestoßen, das keine Macht mehr zu schließen vermag.